Wir sind bei den Basics, der SV-Dienstplan, Textplan, sieht einfach einige Texte vor, die ganz vorne in der Bibel stehen und tatsächlich auch ganz grundlegende Dinge sagen. Und heute dieser Abschnitt aus 1. Mose, Kapitel 3, das lese ich jetzt vor. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zu der Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon essen werdet, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühe schaffen, wenn du schwanger bist. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst wieder zur Erde werden. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser eins und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihm Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden und blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Mir ist noch einmal wichtig zu sagen, weil ich vorher gesagt habe schon, dass diese Dinge, die am Anfang geschildert werden, einfach die Grundlage sind, wie man denkt über Gott, den Schöpfer eben, und den Menschen, der von Gott geschaffen ist, eben auch als Ebenbild. Und auch diese Dinge, die wir eben gerade gelesen haben, die Geschichte vom sogenannten Sündenfall. Für das Denken der Bibel und der Schriftsteller der Bibel und für das Denken Gottes selbst ist es nicht unwesentlich, ob sich diese Grundlagen zugetragen haben, also wirklich Geschichte sind oder nicht. Weil die Bibel immer auf Geschichte aufbaut. Vielleicht habt ihr schon manches darüber auch gelesen und euch damit beschäftigt. Und man sagt manchmal, und das stimmt auch, dass gerade die ersten beiden Kapitel, die sind nicht in Prosa geschrieben, so wie wir das lesen, so als Geschichte, sondern das ist auch Poesie, wenn man so will. Und da könnte man denken, und das wäre zunächst mal ganz berechtigt zu denken, was so geschrieben ist, das muss nicht unbedingt Geschichte sein. Jetzt gibt es aber so ein Auslegerprinzip, das eigentlich von allen Auslegern der Bibel auch so weit anerkannt ist, dass die Bibel auslegt. Und da gibt es nun viele Hinweise im Blick auf diese ersten Kapitel, dass die Bibel denkt oder dass Gott auch denkt, wo er diesen Leuten das inspiriert hat, diesen Männern das inspiriert hat, dass das tatsächlich Geschichte ist. Also, dass Gott wirklich die Erde geschaffen hat, dass der Mensch wirklich aus dem Staube genommen ist und wieder zum Staube zurückkehrt oder von Erde genommen ist und wieder zur Erde zurückkehrt. Dass Adam immer wieder angesprochen wird als eine wirkliche Person in der Geschichte, zum Beispiel auch in dem Stammbaum, den uns Lukas überliefert, wo der Stammbaum von Jesus dann zurückverfolgt wird bis Adam. Und da heißt es dann, und den schuf Gott. Das ist etwas ganz Wichtiges, habe es schon mal so gesagt, aber da passt es wieder an diese Stelle, dass als ich ein Kind war und mein Opa zum Beispiel war ein ganz eloquenter Geschichtenerzähler, da habe ich manchmal dann gefragt, wenn mir die Geschichte ganz besonders vorkam, Opa, ist das eine echte Geschichte? Ist das wirklich passiert? Weil für mich das als Kind schon ein Unterschied war. Natürlich kann man auch von einem Räubermärchen was lernen oder von einem Märchen was lernen. Auch Jesus hat manchmal in Gleichnissen gesprochen. Aber an dieser Stelle ist es doch sehr wichtig, dass es einen Menschen gab, den Gott anerkannt hat als Stellvertreter für die ganze Menschheit. Auch in seiner Verantwortung für die ganze Schöpfung. Deswegen ist bei diesem Sündenfall, bei diesen Ereignissen, wo der Mensch sich aufgelehnt hat gegen Gott, wo er rebelliert hat gegen seinen Schöpfer, auch die Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen. Und es gab nicht nur eine Wirkung auf die menschliche Seele. Vielleicht noch einmal etwas, was ich denke. Es ist nicht ganz so sicher, aber wir versuchen ja immer so ein bisschen auch abzugleichen. Wie passt das auch, was die Wissenschaft sagt, zu dem, was die Bibel sagt auch? Das scheint ja manchmal sehr unterschiedlich auch zu sein. Und ich habe da noch mal etwas gelesen von einem Theologen, ein sehr konservativer Theologe, von Erich Sauer. Und der schreibt in seinem Buch Morgenrot der Welterlösung Folgendes. Und das möchte ich uns noch mal so ein bisschen erstmal diesen Satz vorlesen und dann diese Szenerie mal etwas vor Augen führen, weil meines Erachtens man dann noch etwas besser dieses Ganze versteht und diesen Hintergrund versteht, auf dem diese Geschichte, die wir eben gerade gehört haben und die ich vorgelesen habe, sich abgespielt hat. Und zwar schreibt er: Es hat Gott erleuchtete Männer in alter und neuerer Zeit gegeben, die in diesem Zusammenhang, und er meint die Schöpfungsberichte, die Vermutung ausgesprochen haben, es ist eine Vermutung auch von mir, nicht mehr, das Sechstagewerk von 1. Mose 1 sei eigentlich ein Wiederherstellungswerk, nicht aber die erstmalige Erschaffung der Erde gewesen, und der Mensch habe ursprünglich die Aufgabe gehabt, als Diener des Herrn und Herrscher der Schöpfung in sittlicher Auseinandersetzung mit Satan, die äußerlich wiederhergestellte Erde durch Ausbreitung seines Geschlechts und seiner Herrschaft auf ihr für Gott zurückzugewinnen. Er erklärt dann, dass das auch der Grund sein könnte, warum es überhaupt ein Paradies gab, weil ja eigentlich die ganze Erde als sehr gut beschrieben worden ist. Aber trotzdem so eine Rückeroberung dieser wiederhergestellten Schöpfung, eine Durchdringung mit den moralischen Prinzipien, die Gott für richtig hält und die letztlich sein eigenes Wesen auch ausmachen. Darüber hatten wir einiges gehört, als es um die Ebenbildlichkeit Gottes geht. Und dass von diesem Paradies aus, dass das Gute hineingetragen soll, aber in der sittlichen Auseinandersetzung mit diesem, jetzt sage ich schon eine Deutung, die aber die Bibel an mancher Stelle sehr klar gibt, mit diesem gefallenen, mächtigen Engel Satan. So, jetzt kommt es zum Zusammenstoß hier zwischen diesem mächtigen Engel und den Menschen. Aber, sagt jetzt jemand, nein, da ist ja gar kein Engel, sondern da wird nur gesprochen von einem Geschöpf, nämlich von der Schlange. Tatsächlich ist das wahr, dass in diesem Bericht selber von Satan keine Rede ist. Also es heißt wirklich, ich lese nochmal vor, dass man das nochmal so stark auch im Ohr hat, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Also so steht es hier zunächst. Aber wieder dieser Grundsatz, ich lasse den nochmal spielen, diesen Grundsatz, die Schrift legt die Schrift aus, dass eben spätere Autoren das ganz deutlich festgestellt haben. Und ich gehe davon aus, dass die Bibel inspiriert ist, dass diese Männer vom Geist Gottes inspiriert waren. Nicht einfach so im allgemeinen Sinn, so wie Künstler auch von irgendwelchen Dingen, die sie beobachten, auch inspiriert sein können, sondern wirklich vom Geist Gottes. Und sie eben diesen Bericht so verstanden haben. Und ganz besonders deutlich wird das an zwei Stellen in der Offenbarung und eine Stelle ist ganz besonders deutlich in Offenbarung 20. Es ist übrigens an vielen Stellen interessant, so die Anfänge und die ersten und die allerletzten Kapitel der Bibel miteinander zu vergleichen. Denn da heißt es in Kapitel 20, also in der Offenbarung, ich gehe nicht da genau drauf ein, was das jetzt alles bedeutet, aber man merkt, dass also da die Schlange, der Drache und Satan, alle drei in diesem einen Vers, nämlich Vers 2, identifiziert werden. Dort heißt es, und er, der Engel vom Himmel, ist damit gemeint, der vorher erwähnt wird, und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Also es gibt von anderen Autoren ganz klar diese Identifikation. Das kann man jetzt so deuten, ist irgendwo naheliegend, dass dieses Geistwesen, Satan, dieser Engel des Lichts, wie an anderer Stelle beschrieben wird, sich tatsächlich dieses sehr klugen Lebewesens bemächtigt hat. Wir sind ja irgendwo beeindruckt, wenn Tiere auch Intelligenz zeigen. Bei Delfinen ist das auch der Fall und das war einfach bei der Schlange in ganz besonderer Weise so, besonders vor dem Fluch. Und ich finde auch interessant, dass in der alten chinesischen Mythologie der Drache im Grunde dargestellt wird als eine Schlange mit Gliedmaßen. Ich weiß nicht, ob das etwas bedeutet, aber manchmal so interessant. Ich meine, Mythen sind keinesfalls natürlich der Bibel gleichzusetzen, aber manchmal spielt doch so etwas rein in der Überlieferung von alter Zeit. Also es handelt sich durchaus um eine Konfrontation zwischen diesem gefallenen Wesen, das schon vorher auch gefallen war, wie auch immer das zugegangen ist, und den Menschen. Es ist interessant, wie Satan vorgeht. Das ist das eine Interessante, was ich etwas anschauen möchte. Und das zweite ist, wie Gott dann auch die Handlungen der Akteure bewertet und welche Konsequenzen er aus diesem Fall dann auch zieht. Zunächst, Vers 2, da sprach die Frau zu der Schlange, lest schon Vers 1, Entschuldigung, wo wo es dann heißt von der Schlange, dass sie das sagt zu Eva. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott das wirklich so gemeint haben, sollte Gott das gesagt haben. Also eine Anfrage an das, was Gott gesagt hat. Ich will nicht eins zu eins das übertragen, aber es ist natürlich schon sehr naheliegend auch zu sagen, das, was Gott gesagt hat, das liegt uns eben vor in der Bibel. Also es ist der evangelikale Glaube seit alters her, dass die Bibel nicht nur Gottes Wort enthält, sondern dass die Bibel Gottes Wort ist. Und an vielen Stellen eben auch Herausforderungen an uns heranträgt, manchmal auch Verheißungen an uns heranträgt. Und wir haben das mittlerweile als gefallene Menschen, selbst die Menschen, die noch nicht gefallen waren, waren für diese Argumentation gewissermaßen offen. Für dieses sollte Gott gesagt haben. Und das geht uns vielleicht manchmal auch so, dass wir an etwas herantreten und was in der Bibel steht und was gar nicht vielleicht zu unserer Persönlichkeit trifft. Wir sind heute einfach sehr individualistisch auch aufgestellt oder was auch gar nicht zu unserer Kultur zu passen scheint. Und trotzdem, Gott hat es gesagt. Und Luther hat da sehr deutlich dagegen gehalten, gegen dieses Wort der Schlange gewissermaßen. Und hat gesagt, der Mensch muss dem Wort weichen. Das, was Gott sagt, das ist absolutes Fundament. Das ist absolutes Gebot. Das gilt wirklich. Egal, wie wir vielleicht persönlich gestrickt sind, egal, wie wir, in welcher Kultur wir leben, das kann eine große Herausforderung sein. Und das kann wie auch so ein Berg vor einem stehen, aber es ist wichtig, was ist die Wahrheit? Was sind die Maßstäbe, an denen wir uns letztendlich ausrichten? Und es ist besser, mal zu sagen, ich sehe, dass das die Herausforderung ist, aber ich scheitere daran. Ich komme da einfach nicht hin. Ich bringe auch mein Herz nicht dazu, das zu wollen, was an dieser Stelle Gott will. Es ist etwas sehr Wichtiges sogar. Und da bietet uns eben Gott gerade durch Jesus auch so das an, dass wir Buße tun können. Und Buße bedeutet nicht so, ich gebe mir jetzt einen Ruck, bete vielleicht zu Jesus noch und drehe auf dem Absatz um, sondern letztendlich die Bitte, und das ist nicht nur so eine einmalige Bitte, manchmal muss man längere Zeit, über einen längeren Zeitraum darum ringen, dass Gott einem, so wie David das einmal explizit bittet, ein neues Herz gibt, das auch neu denkt und auch neu fühlt an manchen Stellen. Und eben das liebt, was Gott liebt und gewissermaßen auch das hasst, was Gott hasst. Überlegt mal so eine kurze Weile, was das vielleicht so Punkte sind, an denen wir uns stoßen. Das ist gar nicht so einfach, das ist eine große Herausforderung, geht mir auch so und geht allen Christen so, mit einfach absoluten Maßstäben auch zu leben. Gar nicht so einfach, es ist schon so. Aber sich nicht hinters Licht führen zu lassen, sondern manchmal auch darum zu ringen, vielleicht auch mit anderen mal darum zu ringen. Da steht das einfach so. Und wie gehen wir in unserem Leben damit um? Aber das ist die erste Anfrage. Sollte Gott gesagt haben? Ich reiße nur mal so kurz an, dass man vielleicht so ein bisschen ein Bild hat, wenn man bisher keins hat. Ich denke, die meisten werden so irgendetwas auch denken. Also Dietmar Kammler, unser Vorsitzender, der hat manchmal im Blick auch gerade auf das Miteinander, es kommt ja hier auch noch auf dieses Miteinander auch von Mann und Frau, auch gesagt, es gibt einfach Aussagen in der Heiligen Schrift über das Miteinander von Mann und Frau, die uns heute nicht mehr gefallen und die heute nicht mehr ins Bild zu passen scheinen, aber die eben trotzdem in der Bibel stehen. Und jetzt kommt das Zweite, was Satan tut, er übertreibt dieses Gebot Gottes und sagt im Grunde, hat euch Gott tatsächlich verboten, von all diesen Bäumen, die man hier sieht im Paradies, zu essen? Gott hat ja nur gesagt, dass man von diesem einen Baum nicht essen sollte. Und es ist manchmal auch, und ich würde das sogar mal übertragen auf diese Themen, die wir entweder im Kopf haben oder auf das Thema, das ich eben gerade angesprochen habe. Oft denkt vielleicht eine Frau, wenn ich das annehme, was die Bibel sagt, dann kann ja mein Mann ein Macho sein. Ich sag's mal ganz grob jetzt, aber ich glaube, ihr wisst schon, in welche Richtung das geht. Und ich muss immer nur spuren. Wenn man aber das Gesamte sieht, was die Bibel dazu sagt, dann ist das eine viel bessere Ordnung und gibt auch der Frau an vielen Stellen eine ganz große Freiheit auch. Und ein ganz großer Respekt wird ihr entgegengebracht. Das übrigens auch ich finde es ganz schön, diese Geschichten im Alten Testament, wie auch den Frauen ganz großer Respekt entgegengebracht wird. An vielen Stellen, zwei Bücher der Bibel sind nach Frauen benannt. Großer Heerführer von David sucht einmal in einer ganz prekären nationalen Situation eine Frau auf, die als besonders klug galt, um ihren Rat einzuholen. Also an vielen, vielen Stellen kann man das sehen, dass die Männer der Bibel keine Machos waren. Jedenfalls nicht zu den guten Zeiten, wo man so gelebt hat, wie Gott es auch wollte. Aber diese Übertreibung, diese Überspitzung des Gebotes, so dass aus dem Guten etwas Schlechtes zu werden scheint. Oder dass das Gute etwas Schlechtes zu sein scheint. Und das erste Mal widerspricht noch die Schlange, widerspricht die Frau und stellt es noch einmal klar. Vers 2 schon. Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Und da geht der Satan in die Offensive, Vers 4, und sagt: Ihr werdet keinesfalls des Todes sterben, Vers 5, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ist auch nochmal interessant, weil eigentlich der Mensch, der im Heil steht, gerade als ein Mann beschrieben wird, auch im Hebräerbrief ist das einmal zu finden, als einer, der eben gerade Gut und Böse auseinanderhalten kann. Aber hier, ich sag's mal etwas allgemein, weil der Text sehr komplex ist, kann nicht auf alle Tiefen Untiefen eingehen. Aber hier wird ihm im Grunde eine Erkenntnis eröffnet, die über das hinausgeht, was gut ist für den Menschen. Über das hinausgeht, könnte man sagen, als jemand, der die Bibel liebt, über das, was auch geschrieben steht. Das bedeutet nicht, dass der Mensch nicht auch forschen darf, auch etwas herausfinden kann, wie die Schöpfung auch funktioniert, wie sie aufgebaut ist, wie die Lebewesen miteinander leben. Das alles ist nicht gemeint, aber so ein bisschen auch das, was der Faust von Goethe eben wollte, so viel Wissen zu haben, dass er im Grunde autonom ist von Gott, Gott nicht mehr braucht und so wie der Satan es auch sagt, Gott gleich zu sein. Jetzt wird es manchmal so dargestellt und so, selbst diese Bilder in der Kinderbibel sind uns vielleicht noch sehr im Kopf, dass die Frau im Grunde diese Frucht nimmt, weil sie halt besonders gut aussieht. Das wissen wir nicht so genau. Wir wissen auf jeden Fall, dieser Garten Eden war ein perfekter Garten und es gab sehr viele schöne, schmackhafte Früchte. Es war alles voll davon. Deswegen gefällt mir auch die Luther-Übersetzung, die noch einmal dann diesen besonderen Reiz hervorhebt, die diese Frucht mitten im Garten dieses Baumes, der von Gott verboten war, besonders hervorhebt. Und zwar heißt es da, Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Also sie erkannte, wir wissen nicht, warum das so war, sie erkannte im Grunde, dass es tatsächlich ein Baum ist, von dem mehr ausgeht, als dass man davon satt wird, als dass wie am Kirschenbaum jetzt man eine schöne Frucht pflückt und da einen Gaumengenuss davon hat. Sie wusste, dass etwas dahinter steht, hinter diesem Verbot Gottes auf der einen Seite und diesem Versprechen des Satans auf der anderen Seite. Und sie nimmt und isst und gibt auch ihrem Mann davon. Und jetzt sieht man, wo der Mensch diese Grenze auch über, überschreitet, die auch die Grenzen des Gebotes überschreitet. Grenzen, es scheint immer negativ zu sein, so. Aber natürlich sind das auch manchmal Dinge, die uns schützen, wo diese Grenzen überschritten werden, da bricht das Böse ein und auch das Destruktive. Und tatsächlich werden ihnen die Augen geöffnet, also dieser Baum, weil Gott das damit verknüpft hat. Das ist nicht irgendwie eine magische Wirkung, aber Gott hat das verknüpft, eben in diesem Gehorsam und Ungehorsam, dass von diesem Baum tatsächlich etwas ausgegangen ist, werden ihre Augen geöffnet. Und sie erkennen sehr hart, bisher war das nichts Schlimmes, zu erkennen, dass sie eben nicht sind wie Gott und dass sie bedürftig sind, aber jetzt erkennen sie ihre Nacktheit, ihre Bedürftigkeit. Sie haben das Bedürfnis, sich zu bedecken, flechten diesen Feigenblätter, wie man das so kennt, diesen Schurz. Das ist das Erste, dass eine Scham kommt, das Gewissen schlägt an, es ist eine Scham zu sehen, zu empfinden und wie es sich im schlimmsten Fall auswirkt, dass die Gegenwart Gottes als etwas Unangenehmes und als etwas Angstmachendes wahrgenommen wird. Das ist das Schlimmste, dass das Geschöpf oder die Krone der Schöpfung entzweit wird von dem Schöpfer. Sie hören Gott, sie verstecken sich vor Gott, Gott ruft sie und stellt sie zur Rede. Und dann kommen all diese Konsequenzen über sie, die da sind. Und wir lernen noch einmal etwas über die Sünde. Zunächst einmal so dieses, man versucht es irgendwie selber zu verbergen. Später lesen wir davon, dass Gott ihnen dann auch Felle macht oder aus Felle Röcke macht und sie bekleidet. Aber zunächst so dieses, ja, man versucht, das, die Schuld zu verbergen. Aber Gott stellt zur Rede. Und ich habe so den Eindruck, das schlägt auch einen Bogen in die letzten Kapitel der Bibel, dass das so etwas, dass das natürlich uns auch erinnern kann, uns hinweisen kann auf das Gericht Gottes, vor dem wir alle einmal stehen werden. Und ich glaube, man kann tatsächlich auch über dieses Gericht Gottes etwas lernen, was uns da allemal als Menschen erwartet. Der Mensch wird gerufen und dann ist die Reaktion, die allermeisten kennen die Geschichte recht gut, dass eigentlich einer auf den anderen verweist. Dass der Mann sagt, ja, das hat an der Frau gelegen, die du mir zugesellt hast. Und die Frau sagt, die Schlange hat mich betrogen. Das ist etwas Typisches, dass Schuld weitergeschoben wird. Ein typisches Verhältnis. Es ist eigentlich keine Umkehr da, sondern einer schiebt die Schuld auf den anderen. Jetzt kann man das so leicht sagen und es kommt einem gut über die Lippen, aber ist nicht auch etwas Wahres dran? Stimmt es nicht, dass die Frau, dass Eva, Adam diese Frucht gegeben hat? Doch, das stimmt. Und war es nicht wirklich so, dass die Schlange Eva verführt hat dazu? Doch, das war auch so. Und Gott geht gewissermaßen sogar darauf ein, weil er immer dann zu dem Nächsten auch wieder spricht. Also zunächst spricht er zu Adam, dann als Adam sagt, die Frau, die du mir zugesellt hast, spricht er zu der Frau, sagt zu ihr, warum hast du das getan? Und spricht dann zu der Schlange. Und ich glaube, das ist auch etwas, was zu diesem Geflecht von Schuld in dem Leben, in dem wir sind, dazugehört, dass natürlich zu dem, was wir tun, irgendwo auch andere Menschen etwas beigetragen haben, also etwas Negatives beigetragen haben. Natürlich kann es sein, dass Schuld in unserem Leben deshalb ist, weil Menschen uns irgendwie verletzt haben. Vielleicht sogar die Eltern. Vielleicht sind es andere gewesen. Vielleicht haben wir ganz schlechte Vorbilder gehabt oder sind in einer ganz chaotischen Familie aufgewachsen. Natürlich sind das keine guten Voraussetzungen. Natürlich wird Gott auch diese Menschen, die uns eben Böses angetan haben, auch zur Rechenschaft ziehen. Auch das gefällt mir an diesem Abschnitt, dass Gott das nicht wegwischt und so tut, als wenn das überhaupt nicht wahr wäre. Aber letztendlich, und das gehört auch dazu, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild, als sein Gegenüber behandelt, zieht er doch die Einzelnen, sowohl den Mann als auch die Frau. Die Schlange ist jetzt an der Stelle nicht so wichtig, aber zieht er die Menschen trotzdem in vollem Maß zur Verantwortung. Was heißt, dass wir können nichts dafür, was wir erlebt haben, was uns angetan wurde und was uns zugestoßen wurde. Aber wir haben dennoch die Verantwortung, ein klares Leben zu führen, uns umso mehr davon zu distanzieren, umso mehr einen klaren Weg einzuschlagen in unserem Leben. Und das ist zunächst einmal ganz allgemein die Verantwortung jedes Menschen. Ich glaube, deswegen sagt der Römerbrief auch, ich übertrage das jetzt mal so etwas grob, aber deswegen sagt der Römerbrief allen Menschen, sie haben keine Entschuldigung. Ich bin überzeugt, dass Gott uns, und jetzt sage ich mal das erste Mal ganz besonders durch Jesus, barmherzig behandelt, weil er unsere Schwächen kennt, weil er unser Leben kennt, weil er auch das erkennt, wo wir verärgert worden sind, verprellt worden sind, verletzt worden sind. Er sieht alle diese Dinge und hilft uns an diesen Stellen umso mehr, Dinge auch zu überwinden. Und dennoch sind wir verantwortlich für das, was wir tun. Ein krasses Beispiel, das unmittelbar danach kommt, ist das Gespräch zwischen Kain und Gott. Kain hat in seinem Herzen schon geplant, weil Neid ihn erfüllt hat, seinen Bruder Abel zu töten. Und Gott fordert ihn vor dieser Tat noch einmal heraus und erinnert ihn an die Verantwortung, die jeder Mensch hat, und auch an die Möglichkeiten, die jeder Mensch zunächst einmal hat. Und sagt zu ihm, Kapitel 4 und Vers 7 ist das, wenn du fromm bist, das heißt gottesfürchtig, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Die allgemeine Verantwortung, die jeder Mensch hat, die Gott einfach auch in jeden Menschen hineingelegt hat, über das zu herrschen, was in ihm ist. Das ist seine Verantwortung. Der Mensch ist nicht ein Tier, der einfach aggressiv zuschnappt, wie ein Hund, den man provoziert. Und es gibt auch Menschen, die diese Verantwortung auch wahrnehmen, die in falsche Wege hineingekommen sind. Und zunächst als Menschen, keine Angst, ich gehe weiter und sage auch, was das für uns bedeutet und welche Vorzüge das auch hat, dass wir zu Christus gehören und noch einmal ganz andere Waffen an der Hand haben. Aber zunächst diese allgemeine Verantwortung, die jeder Mensch vor Gott hat, deswegen wird auch jeder Mensch verurteilt, es wird nicht gesagt, na, du hast ja Gott und Jesus nicht gekannt, sondern diese Verantwortung, die jeder Mensch hat. Ich hörte neulich von einem Mann, der sich einfach im Büro in seine Sekretärin verliebt hat. Ist weit weg, braucht nicht nachdenken, kennt ihr nicht. Und dieser Mann war kein Christ. Und er hat das seiner Sekretärin gesagt und gleichzeitig gesagt, dass er das nicht will. Und wie er denkt, dass man diese Situation auffängt, wie auch er da machen will. Und er hat auch gesagt, er will mehr in seine Beziehung, in seine Ehebeziehung investieren. Und hat das irgendwie wirklich gentlemanmäßig aus der Welt geräumt. Es ist ihm schwer gefallen, aber er ist diesen Weg gegangen. Jetzt sind wir umso mehr in der Pflicht, die wir Christus kennen. Und auch, ich sag's mal so, in den Worten, auch aus diesem Abschnitt, den Schlangenzertreter kennen. Den kennen, der all diese schwierigen Dinge in unser Leben bringt. Der auch weiß, wo er in unserem Charakter, auch Charakterschwächen anknüpfen kann, der auch diese großen Ideologien, gottlosen Ideologien ins Leben bringt, der auch dafür gesorgt hat, sage ich einfach mal, dass Pornografie so leicht zugänglich ist für die Allgemeinheit. Wir kennen den, der das alles, der diese Schlange zertreten kann, der diese Mächte zerstören kann in unserem Leben. Und wir können uns an diesen Jesus Christus wenden. Und er will uns nicht nur helfen, oder er will nicht nur, dass wir immer wieder unsere Sünden uns von ihm vergeben lassen. Das ist manchmal auch notwendig, wir kommen wieder. Aber der uns langfristig auch helfen will, und manchmal ist das so ein längerer Gebetskampf, manchmal auch, wo man andere Geschwister einfach dazuziehen muss, wo man Hilfe holen muss von Leuten, die eben Jesus auch kennen, weil man manchmal einfach als einzelner Mensch zu schwach ist. Aber dass wir Dinge überwinden. Und ich wünsche mir das, dass wir so einzelne Menschen haben. Natürlich macht man so etwas nicht vor der großen Gemeinde, vielleicht noch nicht mal im Hauskreis, aber dass wir so einzelne Menschen haben, denen wir solche Dinge sagen, mit denen wir kämpfen, wo wir wissen, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und dass wir es dann in der Kraft seines Blutes und in der Kraft seiner Auferstehung überwinden. Eben dieses Falsche in den Tod geben, so versteht das Neue Testament das immer wieder, und es sozusagen zu einer Auferstehung kommt, in diesem Bereich unseres Lebens. Ich will abschließend, um diese großen Linien noch einmal aufzugreifen, ich habe mal gehört von einer Sitzung, die zwei verheiratete Menschen hatten. Und der Mann war ausgebrochen aus dieser Ehe, hatte eigentlich eine sehr hübsche Frau und ist ausgebrochen aus dieser Ehe, und sie haben es noch ein letztes Mal versucht und sind bei einer Frau gewesen, die einfach eine viel menschliche Weisheit, also menschlich nicht im Sinne von widergöttlich, aber einfach als Mensch viel Weisheit angesammelt hat in langen Gesprächen. Und als sie das so angehört hat, da hat sie zu dem Mann gesagt, wissen Sie, oder hat zu der Frau gesagt, wissen Sie, bei Ihrem Mann ist es so, dass wir haben in unserem Leben, so hat sie das einfach ausgedrückt, wir haben in unserem Leben manche Türen, in die wir ein- und ausgehen, in unserem Lebenshaus sozusagen. Und manche Türen, die sind, dahinter verbergen sich dunkle Räume, und wir haben aber nicht den Schlüssel dazu. Und dann hat sie zu der Frau gesagt, und die Frau, die ihr Mann jetzt kennengelernt hat, die hatte den Schlüssel zu einem ganz großen dunklen Raum im Leben ihres Mannes. Und der Mann hat genickt, als er diese Worte gehört hat. Ich bin überzeugt, dass Jesus Christus zu dieser Ebenbildlichkeit, die uns irgendwie weggebrochen ist oder die uns bisher verschlossen geblieben ist, den Schlüssel hat. Und dass wir ihn darum bitten können, dass wir diesen Schlüssel mit ihm oder in ihm und in der engen Gemeinschaft mit ihm suchen. Manchmal ist das vielleicht zum allerersten Mal im Leben eines Menschen. Das nennt die Bibel dann Bekehrung. Dass man schlechte Räume wegschließen kann, auch diese Schlüssel hat Jesus Christus, dass sie keine Rolle mehr spielen in unserem Leben, und dass er helle Räume von Freundlichkeit, von Güte, von Großzügigkeit, von Unparteiischkeit, von Zufriedenheit und Dankbarkeit aufschließt, die uns bisher nicht zugänglich waren und die uns auch von uns aus niemals zugänglich sein werden. Aber er hat den Schlüssel, weil er der Schlange den Kopf zertreten hat und alles dafür gegeben hat, dass die Mächte des Bösen gebannt werden und Gutes in denen entsteht, die sich zu diesem Erlöser wenden. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist. Du bist der Messias, der lange Zeit angekündigt war. Und die jüdischen Rabbiner haben auch diese Stelle, die wir heute hatten, schon früh so verstanden, dass es ein Hinweis, ein Wink ist auf den Messias und auf den Erlöser. Wir danken dir dafür. Ich danke dir für jeden Menschen, den ich kenne, der diesen Messias kennt. Vor allem für die Menschen, die ich dabei begleiten konnte und wie neue Räume aufgeschlossen wurden, die hell waren, die sie bisher nicht kannten oder wie sie wussten, dass es diese Räume gibt, aber sie waren verschlossen. Und wir beten dafür, dass wir aus diesem Evangelium, auch wenn wir schon viele, viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte mit Christus unterwegs sind, noch einmal diese Erfahrung machen, dass dunkle Räume verschlossen werden und keine Rolle mehr spielen in unserem Leben, und helle Räume aufgeschlossen werden, sodass unsere Umgebung, unsere Kinder, unsere Verwandten und unsere Nachbarn das zu spüren bekommen. Und somit einen Hauch mitbekommen von dem Segen, der durch Jesus Christus frei geworden ist, und selbst aufmerksam werden auf ihn. Amen.